hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Österreichs Städte ziehen jedes Jahr Millionen an Besucherinnen und Besuchern aus allen Teilen dieser Welt an. Davon profitieren alle, hieß es lange Zeit. Doch die massenhaft anreisenden Touris sorgen bei den StadtbewohnerInnen und Stadtbewohnern zunehmend für Unmut. Wie der Massentourismus zum Problem von Wien bis Innsbruck wird und wie er sich im Sinne aller verändern muss, darüber hat mein Kollege Scholt Wilhelm im Rahmen einer Live-Aufzeichnung in Innsbruck gesprochen.
Barbara Plattner, Sie sind Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus. Mit Ihnen möchte ich beginnen. Wie viele Touristen besuchen denn jedes Jahr Innsbruck und die Region Innsbruck und wie hat sich das über die letzten 10 Jahre verändert?
Also grundsätzlich reden wir jetzt mit Blick auf das Jahr 2024 von ca. 3,6 Millionen Übernachtungen. Also das sind jetzt nicht die An- und Abreisen, sondern die Nächtigungen bei uns im Verbandsgebiet. Die Gäste bleiben durchschnittlich 2,2 Tage, also ein bisschen länger als 2 Tage in der Region. Wenn wir jetzt nur auf die Stadt schauen, dann ist das circa die Hälfte, also 50% in der Stadt Innsbruck. Um das ein bisschen in eine Relation zu bringen, die Stadt Wien macht in einem Monat diese Menge, die wir in der Stadt Innsbruck in einem Jahr zu Gast haben, also Ernächtigungen generieren. Entwickelt hat sich insofern, dass wir circa bei 25% Zuwachs auch sind. Das hängt auch mit der Entwicklung der Betten zusammen. Es hat vor circa 10 Jahren auch in Zusammenarbeit zwischen Stadt Innsbruck und Innsbruck Tourismus, die Stadtplanung, der Tourismusverband gemeinsam, eine Studie gegeben, welchen Bettenbedarf wir am Standort haben. Damals hat man ganz klar identifiziert, dass es eben Betten braucht für Reisende, die eben nicht das ganz große Reisekapital mitbringen. Und diese Betten sind dann auch entstanden und sind entwickelt worden und dementsprechend auch der positive Trend der Nächtigungen nach oben.
Herr Norbert Kettner, wer jetzt das Rechenbeispiel nicht ganz mitbekommen hat im Kopf, Sie müssen für uns als Geschäftsführer von der Wien Touristik nochmal zusammenrechnen, wie viele Touristen im Jahr kommen denn nach Österreich und wie hat sich das denn in Wien verändert? In Innsbruck waren es 25% Steigerung in den letzten 10 Jahren.
Ja, guten Abend, schön in Tirol zu sein wieder mal. Super, freue mich sehr, hier zu sein. Der Städtetourismus war vor der Pandemie der Treiber des Wachstums im österreichischen Tourismus. Dann hatten wir alle unsere gemeinsame Nahtoderfahrung der Pandemie. Der Städtetourismus ist traditionell internationaler als der Erholungstourismus. Und in unserem Fall waren das 80%, die plötzlich von heute auf morgen weggefallen sind. Von den Zahlen her nicht ganz in einem Monat, das ist schon ein gutes Monat, dass man 3 Millionen Nächtigungen zusammenbringt. Wir waren im letzten Jahr bei ungefähr 18 Millionen Nächtigungen. Das sind ungefähr 8 Millionen Gäste, also Köpfe, 18, 19 Millionen Nächtigungen in der Hotellerie und die Tendenz steigt seit vielen Jahren. Also wie gesagt, es gab diesen Knick natürlich mit der Pandemie, aber nach der Pandemie ist eigentlich das Wachstum noch deutlich schneller vorangegangen. Also im letzten Jahr 9% Wachstum im Vergleich zu 23, hat auch einen Prozentpunkt des Wachstums in Österreich beigesteuert. Das alleinige Wachstum in Wien. Und momentan ist der Trend ungebrochen eigentlich. Also mit Schwankungen natürlich, kommt immer auf die Feiertage drauf an, kommt aufs Kongressgeschäft drauf an. Wir sind wieder Nummer 1 global bei internationalen Kongressen geworden. Aber das ist ungefähr zum Einsortieren, das sind die Mengengerüste, von denen wir reden.
Herr Arno Ritter, Sie haben früher Architekturkritik gelehrt. Heute leiten Sie den Ausstellungsraum Architektur und Tirol. Wenn Sie diese gigantischen Zahlen hören, welche Bilder haben Sie da vor Augen?
Bilder? Mhm. Also Bilder habe ich keine, ich habe Zahlen vor Augen. Also ich habe vor 11 Jahren dieses Buch der Vermessungen Tirol auf der statistischen Couch gemacht, weil ich nach 20 Jahren Tätigkeit hier mir gedacht habe, ich habe eine Meinung, aber keine Zahlen. Und das war für mich wirklich überraschend. Wir verkaufen uns als Naturlandschaft, sind aber tendenziell eine Industrielandschaft. Wenn man sich die Schmutzwassermengen, die Seilbahnen, die Beschneiungsdaten etc. anschauen, dann ist das schon eine Art von Entwicklung. Und ich habe ja nichts gegen Gäste. Ich bin immer wieder auch Gast, weil ich auch reise. Ich versuche nicht zu fliegen. Aber die Frage ist, wie entwickelt sich der Tourismus im Sinne von, also mein Plädoyer ist, wenn wir über unseren Lebensraum reden, dann teilen wir ihn mit Gästen. Und da ist die Frage, wie stark wird unser Lebensraum beeinträchtigt durch, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, durch die industrielle Denke des Tourismus. Also ich habe nichts gegen Touristiker, ich habe auch nichts gegen Gäste, aber ich finde diese Entwicklung zu einer industriellen Landschafts, wie soll man sagen, Bespielung etwas problematisch.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich habe jetzt doch Bilder vor Augen, wenn Sie sagen, industrielle Art des Tourismus. Frau Plattner, lassen Sie uns dazu kommen, auf die Gäste, die der Herr Ritter angesprochen hat. Wer sind denn die großen Treiber des Tourismus in Innsbruck? Woher kommen diese Menschen und welche Attraktionen in dem Sinne interessieren Sie am meisten?
Also das muss man jetzt auch noch einmal vielleicht im Vergleich der Tiroler Regionen ein bisschen einordnen, weil der Tiroler Tourismus ist schon nach wie vor sehr deutschsprachig. Also 50% der Tiroler Gäste, Gesamttirol, kommen aus Deutschland. Bei uns ist die Verhältnismäßigkeit ein wenig anders. Wir haben ca. 30% der Gäste aus Deutschland. Noch einmal ca. 20% Österreich und Schweiz. Das sind diese Nahmärkte. Und dann sind wir schon international unterwegs. Also Holland auch schon unter den Top 5. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich durch das veränderte Wechselkursthema mit zwischen Euro und Dollar stärkere Nachfrage auch aus Amerika, also die USA, ganz ein starker Markt. Und vor Corona waren auch Märkte wie China oder Indien bei uns sehr hoch, auch im Ranking, also unter den Top 10. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel. Wir haben uns im internationalen Vergleich der Städte weniger gut erholt, was die Zahlen anbelangt, aber wir haben mehr Individualreisende, also Familien aus diesen Märkten, die kommen. Also zum Beispiel chinesische Reisegruppen haben wir in der Qualität nicht mehr zurückbekommen, aber dafür den Individualreisegast. Und wir würden jetzt einmal behaupten, dass das eine ganz positive Entwicklung ist, die uns auch gut gefällt, weil einfach die Diversität für einen Standort extrem wichtig ist. Wenn ich auf einem Bein stehe und dieses eine Bein wegbricht, dann habe ich ein Problem. Wenn ich breiter aufgestellt bin und international einfach Menschen anspreche, dann heißt das, dass man eine gewisse Sicherheit hat, dass wir auch damit rechnen können, wenn es jetzt beispielsweise in Europa wirtschaftlich schwieriger wird, dass wir trotzdem auch nach wie vor internationale Gäste anziehen.
Wenn ich jetzt sage, Innsbruck, werden ganz viele das goldene Dach im Kopf haben. Warum kommen die meisten Touristen nach Innsbruck und auch in die Region? Was sind die zwei Haupttreiber?
Also ich darf jetzt einmal in ein Bild gießen. Wir haben da eine Stadt und mitten durch die Stadt, die einen historischen Kern hat, eine wunderbare Altstadt, die nach wie vor mit Geschäften ausgestattet ist, die Handwerk zeigen, die eine Qualität haben, in den Seitengassen ein Bäckisch, eine Konditorei, die wirklich Historie hat. Dann haben wir einen wunderbaren Fluss, den Inn, der durchfließt. Und dann haben wir die schönste Tapete, die man sich für eine Stadt vorstellen kann. Und zwar die Notkette, die aufragt direkt vor der Stadt und auf der anderen Seite den Patschakofel. Und ich war selber gestern eine kleine Bergtour. Also wenn man dann Skyscraper made in Innsbruck oder made in Tirol, also von so einem Gipfel auf die Stadt runterschaut, dann ist eigentlich nicht die Frage, warum die Menschen kommen, sondern es ist ganz logisch, dass man in dieser Stadt mal gewesen sein muss.
Herr Kettner, Innsbruck hat die Berge. Was bringt die Leute nach Wien?
Die Befragung sagt, dass ungefähr 75% Wiener Kunst und Kultur kommen. Klassisches Aurenthema. Das heißt nicht, dass alle Kunst und Kultur im klassischen, engeren Sinn konsumieren, wenn man das so sagen kann. Was sie alle tun, ist essen und trinken gehen. Auch von der Verteilung her im Tourismus natürlich. Aber das Image ist die die klassische Stadt der Hochkultur, wo wir gerade auch in Nahmärkten sehr stark in das zeitgenössische Fach auch reingehen, weil Hochkultur ist super, du brauchst aber auch sozusagen das zeitgenössische Thema, aber ist nur die Kultur. Und Kongresse natürlich, Kongresse sind das große Thema, nämlich auch sozusagen in der Wertschöpfung her, von der Wertschöpfung her. Also das sind die großen Themen. Die Bilder, die im Kopf sind, das ist unterschiedlich von den Märkten her. Auch hier gibt es sozusagen Marktforschung. Der Kuss von Klimt, das ist das, was alle kennen. Klarerweise Schönbrunn, in China zum Beispiel der Musikvereinssaal durch die Fernsehübertragung, Neujahrskonzerte. Also es ist immer ganz spannend für uns auch zu sehen, was interessiert die Menschen oder welche Bilder lösen was aus. Ganz spannende Situation, wir haben auch mal analysiert die Ansichtskarten, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Die beliebtesten Ansichtskarten waren immer die moderne Themen mit historischen Themen verbunden haben. Also jahrelang war Haashaus und dahinter der Stephansdom das beliebteste Bild überhaupt. Also wir fummeln nicht nur im 19. Jahrhundert herum oder bis 1918, sondern dieses Thema, was gibt es Neues, das macht ja auch Städte aus. Also wenn wir mit unseren Partnerinnen und Partnern international reden, die sagen, niemals ist Wien eh noch schön. Die sagen immer, was gibt es Neues? Und das kann natürlich in eine Atemlosigkeit führen, ist aber auch für eine 2-Millionen-Stadt natürlich, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Wann wird es voll? In einer 2-Millionen-Stadt ist es voll im Zentrum. Wer das nicht aushält, ist wahrscheinlich auch nicht gut aufgehoben dort. Trotzdem heißt das nicht, dass es ein Freibrief ist, für irgendwie den öffentlichen Raum für alles zu benutzen, was auch immer einem gerade einfällt.
Erste Neuigkeit des heutigen Abends für mich: Es kaufen immer noch Leute Ansichtskarten.
Immer weniger.
Genau.
Und wieder.
Und Sie sprechen schon die vielen Leute im Zentrum an. Herr Ritter, Sie sind Wiener, der in Tirol arbeitet. Sie kennen beide Welten. Wie verändern denn diese vielen, vielen Touristen und Touristinnen die Städte? Welche Probleme kommen dadurch zustande? Geben Sie uns vielleicht einfach mal einen kurzen Überblick. Wir gehen dann nachher noch in die Tiefe, versprochen.
Soll ich jetzt über Wien reden oder über Innsbruck?
Gerne über Wien. Beginnen wir über Wien.
Ja, jetzt bin ich mittlerweile Gast in Wien. Also ich bin nicht mehr Bestandteil des Passener-Lebens. Also ich habe, muss sagen, zwar noch viele Beziehungen nach Wien, aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in Wien bin, dass die Orte, die ich früher als ganz normale Aufenthaltsorte benutzt habe, heute mit Kordel versehen sind und ich mich anmelden muss, damit ich reinkomme. Das ist schon manchmal irgendwie etwas für mich spooky, wenn der Alltag von Wien teilweise so, soll man sagen, nicht mehr frei lebbar ist. Aber das ist ein Bestandteil hier, finde ich, in Innsbruck. Wir leben alle, also ich lebe seit 30 Jahren hier und genieße es hier, weil ich dort leben kann, wo andere Urlaub machen. Ich bin mittlerweile auch Berggeher geworden. Ich versuche, meine Freizeit so weit wie möglich an Orten zu verbringen, wo ich keine Menschen sehe, weil ich unter der Woche zu viele Leute sehe. Es wird immer schwieriger, vor allem im Winter. Skitouren habe ich mir abgewöhnt, weil da gibt es fast keine Berge mehr bei der Schneelage, die alleine zu begehen sind. Aber wie gesagt, also zu Weihnachten ist es schwierig, durch die Stadt zu gehen. Aber das stört mich prinzipiell nicht. Also ich bin auch, wie gesagt, ich bin sogar dafür, dass man im Tourismus nicht die Leute entzerrt. Also diese Geheimtipps in Auflage von 100.000 Stück oder die Instagram-Influencer, die dann unter Geheimtipp irgendwelche Locations bewerben, das finde ich eigentlich abartig und zerstörerisch, nämlich nicht nur, was die Stadt betrifft und den Lebensraum betrifft. Ja, also ich weiß nicht, ob das jemand weiß, Fromperloch war mal ein ziemlicher Hotspot und der hat zu Konsequenzen geführt, die ich irrational finde. Also was ich immer mich wundere, ist, warum jemand wegen 3 Sekunden wohin fährt, um ein Foto zu machen, um in 5 Sekunden wieder weg zu sein. Also es ist mir das... Ich sage mal, das frühe Reisen oder überhaupt das Reisen war ja eigentlich ein Nicht-Abdrücken von Fotos, sondern ein Erfahrungs- und ein sich beschäftigen. Und heute habe ich das Gefühl, wer beschäftigt sich noch mit dem Ort, mit der Geschichte, mit den Hintergründen, sondern es ist so ein bisschen oberflächlich geworden. Hauptsache, ich habe auf dem Instagram-Account irgendwie meine Fotos, die ich beweisen, womit ich beweisen kann, ich war dort. Also das ist ein bisschen die Irrationalität des sogenannten Tourismus, dass es eigentlich nicht mehr um Wertschätzung geht, sondern um Abhaken. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Und ich will noch einmal auf Tirol zurück, nicht? Weil ich finde Innsbruck und seine ehemaligen Feriendörfer, Entschuldigung, aber wir sind eingebettet in einen globalen Tiroler Tourismus. Ja? Und das hat ja Auswirkungen. Also ich sage jetzt einmal, man kann ja nicht Innsbruck monokausal sehen und diskutieren, sondern ist eingebettet in einen globalen und auch in den Tiroler Tourismus. Und ich meine, da sind die Daten und Fakten schon relativ überzeugend, wie viele Leute zu uns kommen. Aber ich war jetzt den Faden verloren.
Das macht überhaupt nichts. Sie haben mich daran erinnert, dass ich nachher noch ein Selfie machen muss.
Na, genau, du hast gesagt.
Ich setze eine andere Frage nach. Wir haben schon gehört, dass immer mehr Menschen kommen und die kommen auch von weit her. Und das ist sehr interessant. Das ist einerseits natürlich kulturell bereichernd, wenn die aus aller Herren Länder kommen. Auf der anderen Seite bedeutet das auch viel Verkehr. Einerseits mit dem Auto, andererseits mit dem Flugzeug. Ich bin heute am Weg hierher zweimal von einem Flugzeug überrascht worden. Gott sei Dank ist es hoch genug gewesen. Gestern am Wochenende war ich in Groß-Enzersdorf, da sagt niemanden hier etwas, das ist ein kleiner Vorort von Wien, direkt in der Einflugschneise vom Flughafen Wien, kann man wunderbar baden zum Flugzeuggeräusch. Und da frage ich mich, was kann man denn dagegen tun?
Also jetzt werde ich geschlagen werden. Langfristiges Auflassen des Flughafens Innsbruck. Nicht jetzt, nicht morgen, aber ich sehe das ganz pragmatisch. Die Frage ist, ob 900.000 Gäste im Jahr die Relevanz haben gegenüber einer Stadtentwicklung. Also der Flughafen Innsbruck, das Gelände ist im Gemeinwohlbesitz und die Dichte der Stadt ist durch einen Flugsicherheitskeil definiert. Je näher man dem Flughafen kommt, umso weniger dicht darf ich bauen. Und wir haben leider eine Topografie, wo es nicht bis auf 2000 Meter bewohnbar ist, die Stadt. Also wenn die Stadt und vor allem Tiroler Zukunft hat, dann muss man das irgendwie mal überlegen. Es sind 4:30 nach Wien, wenn die Deutschen endlich einmal das Eck zwischen Kufstein und Salzburg etwas schneller machen, als mit 80 durch die wunderbare Landschaft zu fahren. Und wenn man vielleicht direkt nach Flughafen München fahren könnte, dann wäre das einmal eine Verkürzung von, also eine Möglichkeit weiter zu fliegen und gleichzeitig eine Möglichkeit, die Stadt weiterhin zu entwickeln. Der dritte Effekt ist, 8-10% der globalen CO2-Belastung kommt aus dem Tourismus und das meiste aus dem Flug und aus dem Individualverkehr. Und jetzt ist die Frage für mich, wenn der Tourismus gescheit ist, vor allem der Wintertourismus, dann überlegt er sich langfristig, mit welchen Verkehrsmitteln kommen die Gäste an, damit ich nicht den Treibhauseffekt weiterentwickle, damit ich irgendwann einmal überhaupt keinen Schnee mehr habe. Wobei die Tiroler Seilbahnwirtschaft die Letzten sein werden, die Touristen noch melken können, weil sie mit den Gletscherskigebieten noch relativ weit in die weitere Zukunft Skisport anbieten kann. Es ist dann aber nicht mehr ein Massenphänomen, nicht mehr für uns alle, sondern es ist dann ein Phänomen für einige wenige, die Preise aller Espen dann zahlen werden. Aber der Jack Faulkner weiß ganz genau, dass er kein Problem haben wird in den nächsten 20, 30 Jahren. Auch wenn die Gletscher sukzessive weg sind.
Helikopter ist auch noch möglich?
Das darf man nicht.
Achso. ein Problem gelöst. Frau Plattner, für die langfristige, positive, nachhaltige Entwicklung des Tourismus den Flughafen sperren in Innsbruck und Autos von der Straße, stimmen Sie zu?
Ich glaube, wenn man fair und offen über Tourismusentwicklung nachdenkt, glaube ich, gilt es keine Idee von vornherein auszuschließen.
Überlebensraumentwicklung,
genau. Aber Tourismusentwicklung, und das ist jetzt, sage ich jetzt einmal, die Grundbotschaft, ist Lebensraumentwicklung, weil wir sind im gleichen Lebensraum
unterwegs. Moment einmal, jetzt hast du dir aber ein bisschen versprochen.
Also Entschuldigung, Tourismusentwicklung bedeutet Lebensraumentwicklung. Wir haben Tourismus, findet statt in dem Raum, in dem Menschen leben. Das heißt, es lässt sich nicht entkoppeln. Und deswegen jetzt einmal grundsätzlich, jede Idee muss geprüft werden, aber ich glaube, man sollte auch jede Idee bis zum Ende durchdenken in aller Konsequenz. Der Flughafen ist eines unserer wichtigsten Assets, um Kongresse, wissenschaftliche Tagungen auch am Standort abhalten zu können. Wir wissen von den Universitäten, und der Universitätsstandort Innsbruck ist eine echte Macht. Bei 150.000 Einwohnern, 30.000 Menschen, die in irgendeiner Art und Weise mit der Universität zusammenhängen. Also das ist ein nicht nur ein Wertschöpfungsmotor, das ist Herzschlag der Stadt. Ohne Flughafen würden wir Forscher nicht in die Stadt bekommen. Wir würden Tagungen, Kongresse nicht in die Stadt bekommen, die wir aufgrund des Flughafens auch hierher bekommen und den Wissenschaftsstandort stärken. Wir wissen vom Krankenhaus, also die Tirol-Kliniken, dass Ärzte Kapazunder auf ihrem Gebiet nicht in Innsbruck arbeiten würden, wenn sie keinen Flughafen hätten. Und neben der Notwendigkeit, dass es touristisch natürlich eine Relevanz hat, dass wir internationale Gäste auch mit dem Flughafen ansprechen können, hat es weitreichendere Auswirkungen, so eine Entscheidung zu treffen, die man, glaube ich, wirklich mal durchrechnen und durchkalkulieren müsste.
Ich komme gleich zu Ihnen, Herr Kettner.
Darf ich vielleicht noch?
Achso, nein, ich wollte noch was fragen, was Wichtiges anschließend ist. Und zwar, wenn Sie dürfen gleich nochmal replizieren, aber wenn für Sie der Flughafen aus wirtschaftlichem Interesse, aus verschiedensten Faktoren eben nicht wegzudenken ist, welche Probleme sehen Sie denn vor Augen, die man lösen muss und lösen kann?
In Bezug jetzt auf den Flughafen?
Auf den Tourismus.
Also auf den Tourismus für
Innsbruck,
den Standort?
Ja.
Ich glaube, das ist auch wieder eine Fragestellung, die ganz, ganz vielschichtig ist. Wir haben Überfüllungsthematiken, du hast Weihnachten angesprochen, Arno. Das ist sicher Zeit, wo man gerade im innerstädtischen Raum extrem viele Menschen zur gleichen Zeit da haben. Da arbeiten wir zum Beispiel mit, und Entzerrung hat es vielleicht nicht im Sinne von Instagram-Spots, aber wir versuchen neben dem klassischen Weihnachtsmarkt zusätzliche Angebote zu liefern, die teilweise kostenfrei sind, Angebote zu liefern, die die Menschen einmal aus diesem überfüllteren Bereich nach draußen bringen. Und zwar nach draußen heißt, mal raus aus dem Altstadtraum, der sehr, sehr eng und limitiert ist, in, zum Beispiel im Hofgarten, wo ein Lichterpark dann stattfindet. Das ist Entzerrung im Kleinen, aber dann doch die Möglichkeit, dass man in diesem Raum, in dem viel passiert, mehr Qualität hat. Wir haben Überfüllungsthematiken im Altstadtraum, wo wir zum Beispiel jetzt mit der Stadt gemeinsam daran arbeiten, die Müllentsorgung zu verbessern. Mit Sensoren und Mülleimern, die dann einfach Alarm schreien, wenn er voll wird und das frühzeitig dann eliminiert werden kann, um die Lebensqualität für die Wohnbevölkerung zu steigern. Wir haben das Thema Mobilität angesprochen. Und das vielleicht auch nochmal als Spezifizierung. 95% der Touristen reisen in Tirol mit dem Auto an. Also wir reden von einem ganz, ganz geringen Anteil von Touristen grundsätzlich, die den Flugverkehr überhaupt in Anspruch nehmen. Das ist im gesamten Tourismus so. Und ich glaube, das, was man sich schon vor Augen führen muss und sollte, wir alle sind Reisende in irgendeiner Phase des Lebens. Und in dem Moment, wo wir selber im Auto sitzen, sind wir Teil des Problems. Und die Verkehrswege in Europa sind voll. Wir reden von der Bahn, wir reden vom Auto, wir reden vom Luftverkehr. Und das, was sich da grundsätzlich als Herausforderung herauskristallisiert, ist einfach, dass sich viel mehr Menschen einfach global bewegen. Und keiner will sich das nehmen lassen, sich irgendwohin von A nach B zu bewegen. Und ich glaube, das ist schon eine gesellschaftliche Frage, die man, glaube ich, ganz vorne beantworten darf.
Bahnausbau wäre angesagt in Europa. Herr Kettner, ich glaube, ich kann Sie auch nicht davon überzeugen, den Flughafen Wien zu sperren.
Nein.
Was bereitet denn Ihnen am meisten Sorgen, wenn Sie in die Hauptstadt schauen und sich den Tourismus und die Tourismusentwicklung ansehen?
Gerne eine Bemerkung davor, die ich mir als gebürtiger Jenbacher traue zu sagen, eine historische Betrachtung. Wie ist in Tirol, nämlich jetzt außerhalb von Innsbruck, Innsbruck war ja immer ein Ort der Begegnung. Messe am Weg von Norden nach Süden darf man nie vergessen. Das war ja nie ein isoliertes, war sogar Residenz einmal. Ja. Also es war ja nie eine isolierte Kleinstadt, sondern es war ja immer an zentralen Kreuzungspunkten. Tirol, ich traue mich zu pfuschen. Ja. Was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert? Der Tourismus war eine Fluchtbranche aus den furchtbaren Arbeitsverhältnissen der Landwirtschaft. Was Wien 1918 vorweggenommen hat, in Wien war 1918 70% der Menschen, die angestellt waren, Dienstboten, Sklaven, ohne Rechte. Aber in Wien gab es Industrie. Also sind viele Industrie abgewandert, da war die Fluchtbranche die Industrie. In Tirol war die Fluchtbranche in den Tälern der Tourismus. Weil Knechte und Mägde waren bis nach dem Zweiten Weltkrieg in mittelalterlichen Sklavenabhängigkeiten. Das heißt nicht, dass wir die Probleme nicht ansprechen müssen, aber ab und zu muss man historisch Dinge einordnen, warum Dinge passiert sind. Das heißt nicht, dass man sich den Problemen nicht annehmen muss. Was sind die Probleme? Wir wissen aus unseren Untersuchungen auch, dass die Bevölkerung sehr ungeduldig wird, wenn sie das Gefühl hat, dass ihre unmittelbaren Lebensbereiche von einem bestimmten anderen Bereich beschnitten werden. Und das muss man sehr ernst nehmen. Das ist Parahotellerie. Also wenn in meiner Nebenwohnung jedes Wochenende Menschen, die ich nicht kenne, eine Party feiern, werde ich sehr unrund werden. Da muss man vorgehen, da muss die Politik auch dagegen vorgehen. Dichte allein ist in einer Stadt, ich jetzt von der Stadt, kein Grund auszuwandern. Da muss ich sagen, dann braucht man gewisse Resilienz, nicht gegen Auswüchse. Das muss man auch dazu sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass der öffentliche Raum das Wohnzimmer für alles ist. Auf den Städtetourismus zurückzukommen, was zeichnet den Städtetourismus aus? Wo tun wir uns auch leichter? Die Städte haben die Shared Economy vorweggenommen, bevor es die Plattformen gab. Warum? Wir haben auch immer früher gesagt, was brauchen die Touristen und Touristinnen? In Wirklichkeit in der Stadt brauchen sie Beherbergung und öffentliche Toiletten. Und der Rest soll bitte für die Bevölkerung gemacht werden. Stadtplanung, ganz wichtig. Alles, was spannend für die lokale Bevölkerung ist, ist spannend für den Gast. Und es gibt natürlich diese Hochfrequenz touristischen Anwandlungen, wo nur mehr das Selfie zählt. Social Media sind gekommen, um zu bleiben. Das kann einem gefallen oder nicht, aber wir müssen damit umgehen. Und auch ein bisschen ich bin ja sehr, sehr lange in meiner Funktion, der Boom von 2010 bis 2015, was war unsere Erzählung? Unsere Erzählung war, da steht der Tourismus boomt so, weil wir so tolle Manager sind. Total Selbstillusion, ja? Blödsinn. Wir sind auf einer Welle einer Globalisierung mitgeschwommen. Globalisierung passiert über Städte, weil Städte jetzt immer beim Flughafen die Konnektivität anbieten und so weiter. Also Städte sind die Forefront von Globalisierung. Mit allen Exzessen, aber auch mit den guten Dingen. Heute sehen wir ganz stark, wir brauchen die Politik dafür. Weil früher hat man gesagt, die Politiker und Politikerinnen sind nur lästig. Die sollen ihre Dinge machen und uns in Ruhe lassen. Nein, wir haben keine Legitimierung, Gesetze zu erlassen. Wir brauchen Stadtplanung, wir brauchen, die auf den Tourismus hört, aber nicht ausschließlich auf den Tourismus hört. Die beste Tourismuspolitik ist Standortpolitik.
Sie haben
und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man das auch einmal trennt. Ja, wir sehen den vielen folkloristischen Dingeltangel, der da im Tourismus passiert. Das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, den Lebensraum, einen gemeinsamen Lebensraum gestalten. Manchmal tut man sich leichter. Wir haben historische Entwicklungen, die es uns leichter machen. Wien ist für 4,5 Millionen Einwohner geplant worden vom Otto Wagner. Wien ist der größte Hausherr in Europa mit den Wohnungen, 200.000 Wohnungen, die prima vista von jeglicher Kurzzeitvermietung ausgeschlossen sind. Da tun wir uns ein bisschen leichter. Das ist nicht überall so, aber das sind die Themen. Wohnen, Lebensraum teilen. In der Stadt werden wir immer teilen müssen. Also in der Stadt zu leben und zu sagen, ich will niemanden anderen sehen, ist schwierig. Zielkonflikt, würde ich sagen.
Sie haben die öffentlichen Toiletten angesprochen. Davon profitieren, würde ich sagen, auch die Bewohner der Stadt.
Absolut.
Absolut.
Vollkommen richtig.
Wie sieht das aus mit Souvenirläden, Rikscha-Fahrern? Fällt mir noch ein?
Furchtbar.
Mozartkugeln in Salzburg, keine Ahnung.
Warum? Der Tourismus ist ganz stark ein Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Was sehen wir hier in Europa? Lokale Kaufkraft geht zurück und Kaufkraft schwappt rein über den Tourismus, im Falle von mir auf jeden Fall. Also wir haben die schäbigsten Souvenirgeschäfte in der Innenstadt neben dem zweitgrößten Dior am Kontinent.
Den sich auch niemand leisten kann, der in Wien wohnt.
Gibt schon welche, würde ich nicht sagen. Das
Wenige.
Ist ein Hygienefaktor eher, da habe ich keinen Klassenkampf irgendwie. Wunderbar. Aber das zeigt nur, die Kaufkraft verschiebt sich. Wir haben keinerlei Maßgabe, in privates Eigentum einzugreifen. Wenn ein Hausherr sagt, ich will halt einen Souvenirshop bei mir im Haus haben, dann kann er das machen. Was wir tun können, das werden wir auch tun, wir werden relativ radikal im öffentlichen Raum eingreifen. Also die Mozart-Verkäufer, die wir, glaube ich, alle kennen, die wird es bald nicht mehr geben. Ja? Gruppengrößen, Kreuzfahrttourismus betrifft uns, euch glaube ich weniger, kann man nur freiwillig ändern, also regeln. Wir können nicht sagen, es gibt kein Gesetz in Europa, das sagt, eine Gruppengröße muss reduziert werden. Würde mich auch fürchten vor einem Staat, der das sagen kann, dass jemand sagen kann, es dürfen nur 20 Menschen auf der Straße gehen. Will ich nicht haben. Aber das sind freiwillige Vereinbarungen, das ist ein Bohren von dicken Brettern. Wir müssen es nur tun, weil wir das Wohlwollen der Bevölkerung haben. Und das haben wir schon auch, das muss man dazu sagen. Bei allen Druckpunkten, ist gerade heute ist veröffentlicht worden, eine Zufriedenheitsstatistik von ganz Österreich, wo ein großer Teil der Bevölkerung sagt, ja, wir sind zufrieden mit der Entwicklung im Tourismus, aber das heißt nicht, dass wir Druckpunkte angehen müssen. Aber dafür brauchen wir eben Bereiche wie Stadtentwicklung, Stadtplanung, Architektur. Wir haben außerhalb der Städte, das muss man ganz offen sagen, wir haben ein Problem in Österreich mit Raumplanung und Baukultur. Also bei uns werden einfach Dinge gebaut, das wäre in der Schweiz oder auch in Bayern undenkbar. Und das in Wirklichkeit die Katastrophe hat Prima Vista nichts mit dem Tourismus zu tun, wird uns aber am Schädel fallen. Also es wird ein Problem werden.
Sprechen Sie
wir
vom Haashaus?
Das zerstören, wofür wir geliebt werden.
Sie sprechen nicht vom Haashaus oder schon?
Nein, Städte tun sie da leichter, weil Städte Planungsdepartements haben, wo man auch rigoroser durchgehen kann. Und ja, wir haben momentan den Krieg zwischen den Modernen und den Postmodernen in Wien, die sie nicht riechen können. Muss man alles aushalten, das ist vollkommen egal.
Herr Ritter, für Innsbruck wie für Wien gilt ein Problem, und zwar, dass Wohnraum immer teurer wird. Für viele, die in der Stadt leben, wird es schwer, eine Wohnung zu mieten, vor allem im Neubau. Trägt denn der Tourismus Ihrer Meinung nach dazu bei?
Naja, also nicht ursächlich primär, aber es ist, also noch einmal an den Anfang der Historie, ja, das ist Zillertal, Ötztal, Serfaus, Lades, Fis, heute eine touristische Region ist und keine Abwanderung, tendenziell keine Abwanderung hat. Und diese Pioniere, die erste U-Bahn, also ich meine, das ist eine Leistung.
Absolut.
Ja, die will ich überhaupt nicht schmälern und ich bin auch nicht gegen den Tourismus. Ja? Also mich nicht falsch zu verstehen. Es ist nur die Frage, wie geht's weiter? Mhm. Ja, und das Weitergehen hat mit vielen Faktoren zu tun. Das beginnt bei der CO2-Geschichte, geht um Grund und Boden, geht jetzt auch Klimawandel und mit der Erosion unserer bekannten Berge und Gletscher. Also es ist relativ komplex. Ja. In Wien gibt es zumindest eine aktive Grund- und Bodenpolitik der Regierung. Es gibt eine große Anzahl von Gemeindewohnungen und vielen Genossenschaftswohnungen. Das heißt, dort gibt es eine aktive und für ganz Europa vorbildhafte Entwicklung des leistbaren Wohnraums teilweise. Ja. Bei uns gibt es Carbonpolitik, eine teilweise sehr, sehr kritische Raumplanungsentwicklung. Und mittlerweile ist es so, dass man es sehr schwer hier mit den Gehältern plus den Lebenskosten und den Mietkosten in der Stadt verbringen darf. Ja, also das ist jetzt einmal, es gibt 3.800 Leerstände in der Stadt, ja, also Wohnungen, die leer stehen, also offiziell von der Stadt Innsbruck, von dieser Abteilung ermittelt. Es gibt in Tirol ungefähr 75.000 Wohnungen, die keine Meldung haben. Jetzt kann man darüber interpretieren, was heißt keine Meldung, nicht Haupt-, nicht Neben-, nicht Freizeitwohnsitze. Und natürlich haben auch gewisse Art von, ich sage jetzt einmal, das ist so eine Mischung von Hotspot-Tourismus und Nebenerwerbstourismus. Sag ich jetzt einmal, das ist ja die ganze Kitzbühel- und Umgebung-Situation, wo extrem viel Leerstand im Sinne von kalte Betten vorhanden sind. Und da frage ich mich, wie geht's weiter? Ja, und es hat vor kurzem, vor einer Woche, eine OGM-Analyse gegeben, die fand ich total interessant. Das war Burgenland und Reit bei Kitzbühel. Wie lang muss jemand arbeiten mit dem in der Region durchschnittlichen Jahreseinkommen, um ein Grundstück von 500 Quadratmeter bebaut, also Baugrundstück, zu bezahlen? In Nikic brauche ich einen Monat. In Reit bei Kitzbühel brauche ich 29 Jahre und einen Monat. So. Und das ist jetzt die Spannung, ja, die in unserer Gesellschaft global entwickelt sich. Ja. Also es gibt relativ viele Leute, die sich das Leben nicht mehr und das Wohnen nicht mehr leisten können. Und in Innsbruck ist es nicht einfach. Und in Innsbruck sind 2023 716 Wohnungen gebaut worden und 102 haben keine Meldung. So. Und das sind von den 102 sind 78 Eigentümer, Personen. Also, das hat nichts mit dem Tourismus per se ursächlich zu tun. Das sind die Rahmenbedingungen, die in den letzten 25 Jahren ermöglicht worden sind. Dass es etwas gibt, wo ich sage, wir müssen aufpassen, dass der Zusammenhalt der gesellschaftliche, nämlich unser Lebensraumzusammenhalt, nicht kippt. Und das sind viele Stellschrauben. Das ist nicht nur die touristische Situation, und Sie haben das eh ganz schön gesagt, ja. Aber irgendwie gibt es verschiedene Faktoren, ja. Und ich lese gerade Hans-Joachim Vogel, weil ich die nächste Ausstellung vorbereite. Hans-Joachim Vogel war Bürgermeister in München. Der Minister, zugegebenermaßen ein Sozialdemokrat, der hat in seinem, da war 93, wo er das Buch geschrieben hat, hat geschrieben, dass er, wie er 1960 Bürgermeister in München war, hat ein Wohngebäude, also ein Wohnhaus, also nicht ein Einfamilienhaus, ein Wohnbau, hatte damals ungefähr 6-7% der Gesamterrichtungskosten waren Grundstückskosten. 93% waren Baukosten. Heute ist es zwischen 70-80% Grundstückskosten. Das heißt, was bleibt für uns übrig, ja, wo es eigentlich um Lebensraum geht, nämlich um Raum geht. Ja. Und bei den Architekten, da ist jetzt einer, den ich gerade mir anschaue, wird ständig nur über Minimierung der Baukosten, immer kleinere Wohnungen. Aber wem gehört Grund und Boden? Und das ist in München 36.000% in 30 Jahren ist Grundstückskosten nach oben gegangen. Also wir haben auch ein Grund- und Bodenproblem und wir haben in Tirol 12,4% Dauersiedlungsraum, wobei ein Teil nur bewohnbar ist. Ja? Und da ist jetzt die Frage, in diesem Raum müssen wir alles tun. Leben, produzieren, Landwirtschaft, Verkehr und von der versiegelten Fläche, jetzt höre ich auf mit Zahlen, aber ich habe mich vorbereitet. Ne? Also das ist wortwörtlich, aber das sind valide Zahlen. Von den versiegelten Flächen in Tirol sind 51,4% Verkehrsflächen. Ja? Mehr als die Hälfte des Versiegelungsgrades ist Autobahn, Parkplatz, Supermarkt, Vorplatz. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und dann reden wir über Klimawandel und haben 51,4% versiegelte Fläche. Und da jetzt geht es darum, wie gehen wir damit um? Ich meine, ich habe keine Antwort. Aber so geht es nicht weiter.
Ich glaube schon, dass es Antworten gibt. Ich glaube, wir Touristikerinnen und Touristiker, wir sehen ja auch die Rolle, dass wir natürlich diese Attraktivitätsverstärker sind und damit ein Teil des Problems natürlich da auch sind. Ja. Das Blöde ist halt, dass das extreme Gegenteil auch niemand will.
Moment mal.
Wir haben das Problem in der Mitte. Nein, das ist keine Widerrede, sondern im Gegenteil. Ich will es unterstützen. Weil das Schwierige ist einfach die Mitte zu finden, wie es die Gesellschaft überhaupt in der Mitte zerreißt momentan, aber auch hier die Mitte zu finden, weil das totale Gegenteil dieser Exzesse ist halt nicht das Idyll, wo alle glücklich sind, sondern halt auch eine verarmende Gegend. Und das wollen wir halt auch nicht. Also Undertourism ist halt auch schlecht, weil wir sehen ja in anderen Wirtschaftsbereichen, Europa schrumpft in der Wirtschaft mit dem Ergebnis, dass wir uns die Zukunft nicht mehr leisten können. Also die Investitionen in Zukunft. Und das ist wirklich das Schwierige an der Situation. Ja.
Ich finde jetzt die Mitte. Ich muss kurz einschreiten. Ich finde jetzt die Mitte mit der Frau Plattner.
Genau.
Und möchte kurz einhaken. Wir waren eigentlich bei der Frage, Lebensraum wird weniger, Wohnraum wird teurer. Ihre Meinung, Ihre Ansicht, sehen Sie den Tourismus auch in Innsbruck in der Pflicht, daran etwas zu ändern, positiv dazu beizusteuern?
Ich glaube, man muss es vielleicht nochmal ein vielschichtiges Problem nochmal ein bisschen tiefergehend betrachten, weil Wohnraum in Innsbruck, also bei mir zumindest ist es ein bisschen Hängelbilm, es ist der Tourismus an dieser, also es ist ein Grund- und Bodenproblem, aber der Tourismus mit diesen nicht gemeldeten Wohnräumen ist im Verdacht, ein großer Verursacher zu sein. Ja? Ich glaube generell in Europa...
Oder Anreiz zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also ich glaube generell in Städten wie Innsbruck oder Wien, wo es eine extrem hohe Lebensqualität gibt, ist die Frage von Anlegerwohnungen, also Spekulationswohnungen, die gekauft werden von sehr, ja, ich sag potent, finanziell potenten Menschen, die dann aber einfach leer stehen gelassen werden, ein großes Thema. Wir haben in Innsbruck eine Sondersituation. Wir haben, wie gesagt, Stadt mit 150.000 Einwohnern, 30.000 Menschen, die mit der Universität im Zusammenhang stehen und ganz, ganz viel Wohnraum für Familien ist auch verloren gegangen in der Stadt, weil es einfach für einen Vermieter rentabler ist, an 4 bis 5 Studierende zu vermieten, die in WGs dann leben. Und wie gesagt, da geht es jetzt nicht darum, irgendeine Gruppe gegeneinander auszuspielen, sondern wir haben einfach ein Grundthema. Wir sind ein kleiner Raum, du hast gesprochen von 12,5% Siedlungsfläche, die überhaupt besiedelt werden kann. Und wir sind... Und deswegen, das würde ich jetzt auch noch gerne ergänzen, du hast davor gesagt, dass du nicht mehr in die Skitouren gehst, weil die Berge voll sind. Das sind nicht die das sind nicht die Touristen, sondern das ist der Tiroler, die Tirolerin, die in die Berge lebt. Und das sind auch einheimische Themen im Wohnraum. Also das ist nicht ein rein touristisches Thema. Und ich glaube, was man sehr wohl tun muss, du hast davor die Parahotellerie, Norbert, angesprochen. Ich glaube, das Thema Airbnb-Vermietungen, auch das noch einmal einzuordnen, wir reden in Innsbruck von ca. 1000 Airbnb-Wohnungen. Und was man schon tun kann und sollte, und da sind wir dann wieder bei der Politik. Die Politik hat in Innsbruck schon vor 2 oder 3 Jahren die Taskforce Airbnb auch eingerichtet. Wien ist damals auch gekommen, hat sich das in Innsbruck auch angesehen, hat geschaut, wie da gearbeitet wird. Und da geht es eben um diese Lebensthemen. Wenn ich jetzt in der Nachbarwohnung laufend andere Gäste habe oder Menschen habe, die da nicht wohnen und dann da Party machen oder für einen, ich sage jetzt einmal im schlimmsten Fall für einen, wie sagt man, wenn man heiratet, Poltern in der, zum Poltern ihre Party machen. Das ist so wie die Müllentsorgung in der Altstadt. Das machen wir auch für einen Anrainer, weil die Anrainermülltonnen gefüllt werden. Also das sind diese Lebensraumthemen, die Menschen direkt im Kern erwischen und um die muss man sich kümmern.
Entschuldigung, die Taskforce darf nicht aktiv Airbnb recherchieren. So viel zur Effizienz der Taskforce.
Also ich möchte noch was anderem einhaken. Sie haben gesagt, 1000 Wohnungen sind für Airbnbs in Innsbruck verwendet.
Das ist die aktuelle Information
ungefähr. Von der... Herr Kettner, Sie haben gesagt, in Wien ist das viel strenger reglementiert mit der Kurzzeitvermietung. Jetzt weiß ich aber selber aus dem Bekanntenkreis mehrere Fälle von Leuten, die mir sagen, da wurde wieder ein Airbnb-Party aufgelöst von der Polizei. Ja. Also die Dunkelziffer dürfte viel, viel höher sein, oder?
Offiziell sind es ungefähr 13.000 Angebote momentan. Von der gesetzlichen Lage her, und auch hier interessant, dafür ist die Bauordnung geändert worden. Das hat nichts mit Tourismus zu tun gehabt. Das ist nämlich auch das neue Bild des Tourismus. Du musst an ganz anderen Ecken ansetzen, um im Tourismus eine Lösung zu finden. Bauordnung geändert, praktisch eine Vermietung über 90 Tage hinweg unmöglich. Das heißt nicht, dass es nicht passiert. Aber jetzt kommt ins Spiel, wir sind im Tourismus auch ganz stark mit internationalen Plattformen, Konzernen, Fonds, Immobilienfonds konfrontiert. Und auch aus der Genese her, nächstes Jahr wird es eine neue Datenschutzrichtlinie geben der Europäischen Union. Das heißt, Plattformen dürfen nur mehr Angebote posten, die eine Registriernummer haben. Die Registriernummer kriegt man nur, wenn man die gesetzlichen Regeln vor Ort einhält. Also wir können uns sozusagen einen Wolf kontrollieren bei 1 Million Wohnungen, aber das ist der wirkliche Gamechanger. Und was heißt das? Wir sind nicht allein, sondern wirkliche Dinge kann man nur auf europäischer Ebene gemeinsam lösen. Und da bin ich recht zuversichtlich eigentlich, dass das dann funktionieren wird, weil es einfach eine technische Gegebenheit ist. Du kannst dieses Angebot nicht posten, wenn du keine Registriernummer hast. Und da hilft uns die Europäische Union. Das würden wir selber niemals hinkriegen.
Wir haben jetzt mehrere Probleme gehört, die sich teilweise lösen lassen. Wir haben die Souvenirläden angesprochen, die Rikscha-Fahrer. Wir haben angesprochen die Airbnb-Wohnungen. Wir haben auch schon die Verschmutzung durch den Verkehr angesprochen. Jetzt ist die Situation aber so, dass Österreich wahrscheinlich nichts dagegen tun kann, global, dass wir bis 2050 und darüber hinaus unter verschärften klimatischen Bedingungen leben müssen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird im Jahr 2050 Wien die gleiche Temperatur, Durchschnittstemperatur haben wie Barcelona heute. Ja. Barcelona hat dann die Temperatur von Kairo. Nicht schlecht. Was passiert denn 2050? Werden dann noch Touristen nach Wien kommen, wenn es dann so heiß ist wie in Barcelona in der Stadt, nur wir haben kein Meer? Also
es kommen ja nach Barcelona auch Touristen.
Also aber die haben ein Meer zumindest und eine Brise. Wir haben dann den Donaukanal.
Wir sind heute schon mit Budapest einer der heißesten Städte. Das wird nicht besser werden. Was muss man tun? Man muss die Stadtplanung darauf ausrichten. Man muss entsiegeln, man muss Autos aus der Stadt rausbringen. Das hören viele nicht gern. Wir werden mehr Rad fahren müssen, wir brauchen öffentlichen Verkehr. Also nicht das Match ausrufen Auto gegen Fahrrad, sondern das Match ist Auto gegen Öffis, also der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wir haben einen Vorteil, dass die großen Museen und die großen Third Places sozusagen dann schon klimatisiert sind. Auch hier wieder ganz technisch, die Stadt Wien baut die Fernkälte aus. Also das Hotel Sacher ist mittlerweile schon an der Fernkälte dran. Also dass da passiert viel. Gleichzeitig haben wir den großen Plan, bis 2040 komplett aus dem Gas ausgestiegen zu sein. Also eigentlich die Energiegewinnung komplett zu dekarbonisieren. Es ist alternativlos. Ich hasse dieses Wort. Aber nur das bleibt uns. Und das sind kleine Schritte, größere Schritte. Aber wenn die Städte auch für die Bewohnerinnen und Bewohner lebenswert bleiben müssen wir uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen.
Frau Plattner, rund um Innsbruck schmilzt die Schneelandschaft. Irgendwann wird es mal nicht mehr da sein, der schöne Schnee. Was passiert denn mit der Region Innsbruck und rundherum, für die Sie ja zuständig sind, wenn es keinen Wintertourismus mehr gibt?
Also ich würde es jetzt gar nicht einmal so sehr auf den Wintertourismus allein fokussieren, sondern einfach, ich glaube, gesamthafter Blick. Wir haben ähnliche Themen wie Wien. Also wir arbeiten, das ist jetzt dann auch in Zusammenarbeit vieler Player entstanden. Wir haben auch heiße Plätze und das ist jetzt schon unangenehm. Und ein Projekt, unsere Stadtblüten, wir haben Sitzmöbel gestaltet, die grün in die Stadt hereinbringen. Das war wirklich auch der Versuch zu schauen, wie kann man auch temporäre, weniger schöne Plätze so aufwerten, dass die Lebensqualität und die Atmosphäre steigt. Das kann man zwar nicht messen, aber das kann man gestalten. Die Stadt Innsbruck selber investiert Millionen in die Weiterentwicklung von öffentlichem Raum. Der Alois-Lucker-Platz, das ist ein Platz, manche haben es genannt Betonwüste, wurde jetzt am Wochenende neu eröffnet. Wirklich ein wunderbarer Platz mit Wasser, mit Grün. Und ich glaube, das ist die Zukunft, was Stadtentwicklung anbelangt. Also ich glaube, das kann man wirklich nur unterstreichen. Und da ist Innsbruck genau in der gleichen Situation. Und wenn es jetzt um die Bergwelt rundherum geht, Höhe hilft. Und das ist tatsächlich ein Thema, was uns beschäftigt. Wir haben ein Skigebiet auf 2000 Meter Seehöhe, da machen wir uns jetzt weniger Gedanken und Sorgen. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr investiert in eine Bergbahn, wo man sich im ersten Moment, da lernen ganz viele einheimische Kinder Skifahren. Und diese Bergbahn, da hat man den letzten Abschnitt, der vor Jahren mal konzipiert worden ist, gebaut und entwickelt. Und plötzlich wird der Berg und der Erlebnisraum, ein Lebensraum zugänglich für ganz viele. Wir haben extrem viel Einheimische auf diesem Berg, aber das wird auch ein Platz sein, wo man jetzt noch länger Skifahren lernen kann. Das geht nach oben. Wir haben im Bereich des Wintertourismus natürlich Veränderungsprozesse. Im Moment, und das hat man jetzt die letzten Wintersaisonen gesehen, der Gast darf auch lernen, dass ein Urlaub im Winter mit Outdoor-Erlebnissen anders angereichert werden kann. Da ist ein Schneeerlebnis ein Teil davon. Aber Wanderwege auch zu klassifizieren als geöffnet oder geschlossen im Winter kann genauso ein schönes Naturerlebnis sein. Tourismus, und das ist die schöne Botschaft, hat sich über Jahrzehnte verändert und gewandelt. Und ich glaube fest daran, dass wir alle miteinander und so wie wir arbeiten in der Region, dass es gelingen wird, den Tourismus der Zukunft auch zu gestalten. Und zwar eine Zukunft, die nicht höher, schneller, weiter ist, sondern besser, zukunftsfähiger und nachhaltiger.
Ich war letzten Winter mit meinen Kindern in Kärnten, in einer Schneelandschaft, in einem ehemaligen Skigebiet, da kann man nicht mehr Skifahren. Und es hat kurz geschneit und es hat eine 1 Zentimeter dicke Schneeschicht gehabt. Und die Kinder haben geglaubt, das ist der Schneesturm ausgebrochen. So viel Schnee haben sie noch nie gesehen in ihrem Leben. Wird denn dieses Defizit im Wintertourismus durch den Sommertourismus aufgefangen werden?
Also wir als Region haben ja ein bisschen verändert, also ein anderes Bild. Bei uns werden mehr Nächtigungen im Sommer generiert als im Winter, schon jetzt. Das heißt, wir arbeiten eigentlich an der Stärkung der Wintersaison. Und für Gesamttirol, ja, ist es so, dass der Winter im Moment natürlich der Wertschöpfungsbringer ist. Wir haben ganz andere Ausgaben von Gästen in der Wintersaison. Das ist wichtig, wenn wir eben nicht nur Nächtigungen zählen, sondern auch sagen, wir müssen auch messen, dass am Ende des Tages dann eine Wertschätzung und eine Wertschöpfung bei den Betrieben bleibt. Egal, ob das Handel, ob das Hotellerie, Gastronomie, die Attraktionen sind. Und insofern, glaube ich, ist es in Summe für den Tiroler Tourismus zentral, dass wir uns auf allen Ebenen bewegen. Im Winter die Stärkung der Wintersaison, um einfach dieses Wertschöpfungspotenzial schon weiterhin zu haben, um eine Sommersaison auch aufzubauen, die es uns möglich macht, wirtschaftlich zu agieren.
Herr Ritter, wenn ich auf mein Handy schaue, dann bekomme ich immer öfter die Nachricht, dass die Luftqualität sehr schlecht ist. Sowohl in der Stadt, aber ich habe es auch in Innsbruck schon gesehen. Da passiert was mit uns. Was müsste denn in den nächsten 10 Jahren passieren, dass der Tourismus sich für alle, sowohl die Touristen als auch die Bewohner und Bewohnerinnen, gleichermaßen auszahlt?
Wegen der Luft?
Nein, nicht nur wegen der Luft. Aber die Luft ist wichtig, glaube ich.
Ich glaube, das, was eben die Verantwortlichen hier versuchen, ist das Austarieren. Also wie tariert man irgendwie die Bedürfnisse der Gäste mit den Bedürfnissen der Bewohner aus? Und du hast es ganz richtig gesagt, es sind sehr viele Rahmenbedingungen nur gesetzlich möglich, die auf einer EU-Ebene oder auf einer Bundesstaatsebene nur möglich sind. Was die Luft betrifft, hat sie sich in den letzten Jahren gebessert. Noch immer ist aber Innsbruck Luftsanierungsgebiet. Also Igls hat leider keine Chance, Kurort zu werden, wie es einmal gewesen ist. Langfristig glaube ich, dass es ein Ganzjahrestourismuskonzept braucht. Und da spielt Kultur eine Rolle. Und nicht nur die High-End-Kultur, sondern auch die Subkultur, dafür stehe ich. Also es geht darum, und wir haben ja vor allem 30.000 Studierende, wo, sage ich jetzt mal, Daumen mal Pi, 20.000 nicht aus Innsbruck kommen oder nicht aus Tirol kommen. Und das sind ja auch eigentlich Gäste. Und diese Gäste sind entweder da in einem gewissen Alter, wo sie dann diese Angebote, also nicht nur vom Ferdinandeum, sondern auch von der Subkultur genießen und brauchen. Und auf der anderen Seite sind sie tendenziell ja auch Botschafter. Also im besten Fall bleiben sie da, weil sie ein Defizit sehen und es versuchen irgendwie zu lösen. Also ich als Wiener, wie ich studiert habe, ich fast keine Wiener gekannt, außer meine ehemalige Matura-Klasse. Sonst waren es alle auf der Uni Leute aus allen möglichen Regionen von Österreich und darüber hinaus. Und wenn man sich jetzt die Kultur- und Journalismus-Szene in Wien anschaut, so wie dich jetzt, ich meine, das sind alles Zuzogene. Ja? Was wäre Wien ohne die zugezogenen Menschen, die was wollten? Und ich meine, 1918 hast du denn das Datum, 1918 oder 19 hatte Wien über 2 Millionen Einwohner und fast 50% sind nicht in Wien geboren gewesen. Also
wir haben nicht Deutsch geredet.
Genau.
Also, und heute hat man... Reden, was wirklich Wiener ist.
Also Ich denke, der Zuzug nach Innsbruck ist super. Ich finde auch die Gäste super. Aber irgendwann einmal gibt es einen Punkt, den ich nicht erreichen möchte, wie Dubrovnik, Barcelona, Lissabon oder Venedig, wenn der Herr Bezos dann in Innsbruck die zweite Hochzeit macht oder die Scheidung. Das muss ich nicht unbedingt haben.
Top aktuelles Schlusswort. Vielen, vielen Dank Ihnen allen für diese spannende Diskussion. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt denn ihr? Wird der Massentourismus zum Problem von Wien bis Innsbruck oder ist das eh alles gar nicht so schlimm? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf dasstandard.at/Zukunft. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da oder unterstützt uns mit einem Abo. Mehr Infos dazu findet ihr unter abo.derstandard.at. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.